Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Mein Name ist René Hausmann, ich bin Journalist und Radiomoderator und freue mich auf Tobias Garst, der sich's gerade in dem Land gemütlich gemacht hat, über das wir heute reden, in dem wir heute sind. Nein, ich bin überhaupt nicht neidisch. Tobi, du sitzt gerade in Pisa, aber wir reden heute über Florenz. Beschreib trotzdem mal kurz, wie sieht's denn da gerade aus, wenn du bei dir in Pisa aus dem Fenster schaust?
Ja, ich habe eine Wohnung in der Altstadt tatsächlich und wohne an einem Platz, an einem Pinienstehen. Und wenn ich aus dem Fenster schaue, dann schaue ich tatsächlich ins Grüne, denn ich wohne in der dritten Etage und die Baumkronen sind direkt vor dem Fenster. Und heute scheint auch noch die Sonne, also es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Tag heute.
Hast du's gut. Wir machen jetzt aber Florenz unsicher gemeinsam. Eine Stadt, die du auch unfassbar liebst, wo du gerne bist, wo du auch arbeitest. Aber bevor wir Florenz unsicher machen, erzähl kurz von dir, woher kommst du und vor allem, wie bist du in Pisa und später auch in Florenz gelandet?
Ja, ich stamme aus der Pfalz, bin Kunsthistoriker und bin dann der Liebe wegen, wie man so schön sagt, vor 24 Jahren nach Pisa gekommen und habe dann eben Berufliches und Privates miteinander vereinbaren wollen und bin dann eben auch bei Studiosus gelandet. Und seit 2008 führe ich für Studiosus durch die Toskana, meine Wahlheimat, aber auch durch andere Regionen in der Nordhälfte Italiens.
Tobi, mit dir geht's heute nach Florenz, die Wiege der Renaissance, wie man so schön sagt, der Geburtsort der italienischen Sprache, das Herz der Toskana, das man mit allen Sinnen genießen muss. Florenz ist so viel, aber was ist Florenz denn für dich?
Florenz ist für mich ein Ort, an den ich sehr, sehr gerne immer wieder hinfahre und neue Sachen entdecke. Florenz ist ein Ort, an den man nicht nur einmal fahren sollte, sondern wo man wirklich sich die Zeit nehmen sollte, öfter mal hinzufahren. Ist ja auch ganz gut erreichbar, auch von Deutschland aus. Und ein Ort, der so viele auch interessante Ecken hat, abseits der Sehenswürdigkeiten, weil einfach die Altstadt in sich so historisch gewachsen ist, dass man überall interessante Ecken findet. Und das ist für mich Florenz, immer mal wieder einen Ausflug hinzumachen, immer mal wieder eine andere kleine Seite, einen kleinen Aspekt kennenzulernen.
Da bin ich gespannt, ich war noch nie da. Erzähl uns ein bisschen was. Wie liegt Florenz geografisch und was ist das Besondere an dieser Lage?
Florenz liegt relativ zentral in der Toskana, ist ja die Hauptstadt der Toskana mit seinen 370.000 Einwohnern und liegt im Arnotal. Das ist der wichtigste Fluss der Toskana, der in Ost-West-Richtung hier ins Mittelmeer dann fließt und liegt eingebettet in Hügel. Und das ist vielleicht das besonders Reizvolle an Florenz, die Beziehung zwischen Stadt und Umland. Wenn man über die Apenninen fährt, zum Beispiel von Bologna aus, dann kommt man in dieses Arnotal runter und sieht dann die Stadt unten schon liegen, kann man fast sagen. Und auf der einen Seite also eingegrenzt im Norden von den Ausläufern des Apennin, auf der südlichen Seite dann von den ersten Hügeln, die dann in den Chianti übergehen, also die berühmte Landschaft, aus der der gute Wein kommt.
Der Arno fließt auch durch die Stadt. Das sieht bestimmt traumhaft aus. Er teilt auch das historische und das künstlerische Viertel. Welche Bedeutung hatte der Fluss denn in der Geschichte der Stadt?
Eine ganz wichtige. Der Arno war lange Zeit die wichtigste Transportstraße für Florenz. Bis in die Renaissancezeit hinein war der Arno sehr gut schiffbar. Und man konnte viele Waren und Baumaterial über den Arno in die Stadt bringen. Und das war für die Entwicklung der Stadt ein unglaublich wichtiger Faktor.
Wir bleiben mal so ein bisschen bei der Geschichte dieser einzigartigen Stadt. Aber die ist ja, das weißt du am allerbesten, so umfangreich, dass wir alleine schon deshalb mehrere Folgen aufnehmen müssten. Wir versuchen es daher mal kompakt. Tobi, was sollte man denn wissen, wenn man Florenz erleben und auch verstehen will?
Man sollte natürlich ein bisschen die Geschichte der Renaissance kennen. Florenz ist, wie man so schön sagt, die Hauptstadt der Frührenaissance und da trifft man natürlich überall an allen Ecken und Enden wichtige Monumente. Florenz ist eine Stadt, die vor Historie geradezu platzt. Ja, und das ist etwas, wo man sich drauf vorbereiten muss, weil man kann natürlich leicht auch dann überfordert werden, wenn man nach Florenz kommt.
Die Wiege der Renaissance, hast du schon gesagt, dann das Aufblühen im 15. Jahrhundert, dann die großen Namen, Da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Brunelleschi, die Architektur dieser Zeit bis bis heute atemberaubend, obwohl, das hast du schon mal angerissen, da nicht alles klassisch alt ist, sondern da wurde architektonisch auch ein bisschen nachgerüstet. Die haben nachgebaut, also quasi alt nachgebaut, wenn man so will.
Ja, eine Epoche, die man nicht unterschätzen darf, ist das 19. Jahrhundert, wo sehr viel neu gebaut wurde, aber auch vieles Alte restauriert wurde und dabei etwas umgestaltet wurde, dass es älter aussieht, als es eigentlich ist. Oder ein paar Zinnen aufgesetzt wurden zum Beispiel, wo vorher keine waren. Und so die Stadt auch ein wenig hergerichtet, sodass sie in ihrer Glanzzeit, dem ausgehenden Mittelalter und der Renaissance, nochmal besonders wirken kann. Aber eben vieles ist tatsächlich dann 19. Jahrhundert.
Aber trotzdem gut so. Also die Stadt hat vermutlich genau deshalb ihren Charme. Also kreativ scheinen die Florentiner schon mal zu sein. Genießer sind sie auch. Darüber werden wir auch gleich noch reden. Wie ticken denn die Einheimischen? Also die sind humorvoll, das sagt man denen nach. Was sind sie noch?
Die Florentiner sind einmal sehr selbstbewusst aus der Geschichte ihrer Stadt heraus und dann sind sie als alte Kaufmannsstadt, sind sie natürlich sehr rational veranlagt, denn Kaufleute müssen immer genau rechnen, die Rechnungsbücher in Ordnung halten und deswegen sind sie ja eigentlich sehr rationale Menschen, aber gleichzeitig sind sie auch sehr fantasievoll, sehr wortgewandt, sehr spitzzüngig, auch sehr ironisch oft, ja, und manchmal geradezu etwas lästerlich und spöttisch.
Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was arbeiten denn die Leute dort in Florenz? Also es gibt ja verschiedene Industriezweige, Tourismus, Kultur, klar. Mode, Design ist ja auch dort angesiedelt. Gucci, glaube ich, wurde sogar in Florenz gegründet. Bildung, Forschung haben wir noch, Handwerk und Wein. Wie schätzt du das ein?
Wir haben ganz viel Dienstleistungen, natürlich. Florenz ist natürlich erstmal Verwaltungsstadt, hat eine wichtige Uni, hat ganz wichtige Bibliotheken, die ganzen Museen. Also das ist natürlich der erste Grund, warum man nach Florenz zum Arbeiten geht. Dann natürlich auch das Gericht, das es gibt. Dann haben wir auch den Handel. Ja. Ganz, ganz wichtig. Heute noch, so wie damals auch. Und dazu kommt natürlich die Haute Couture, die in Florenz ja tatsächlich ansässig ist. Wir haben ja ganz viele Läden, gerade so eine Modemeile, wo die großen Modelabels wie eine Perlenschnur aneinander aufgereiht zu finden sind.
Jetzt bin ich gespannt. Stell dir vor, Tobi, ich komme dich besuchen, komme am Bahnhof an. Ja, da steht dann Tobias mit einem Schild darauf ganz groß, Signore Hausmann. Und dann ziehen wir beide los und vermutlich haut's mich gleich am Bahnhof das erste Mal um. Warum ist das so?
Weil man direkt gegenüber dem Bahnhof gleich die erste Sehenswürdigkeit sieht. Die Kirche Santa Maria Novella, die große Dominikanerkirche von Florenz. Und wenn man einmal halb um sie herumgegangen ist, steht man auf der schönen Piazza. Und dieser Platz davor ist auch ein sehr schöner, einer der schönsten, sehr freundlicher Platz. Etwas unregelmäßig geschnitten und ja, besonders glänzt daran eben die Hauptfassade der Kirche Santa Maria Novella.
Ist die farbig oder ist die eher weiß? Wie kann ich mir das bildlich vorstellen?
Das ist eine wunderschön gemusterte, aus verschiedenen farbigen Steinmaterialien zusammengefügte Fassade, die die erste Renaissance-Fassade ist, die wir eigentlich kennen, die mit ihrer Form und ihrem Farbenspiel die mittelalterlichen Fassaden hinter sich lassen wollte.
Nächster Stop wäre vielleicht der Dom. Ist der da in der Nähe oder müssen wir da weit laufen?
Der Dom ist gar nicht weit weg. Es gibt auch eine sehr schöne Geschichte, die Santa Maria Novella mit dem Dom verbindet. Als nämlich die Domkuppel fertiggestellt wurde in den 1430er Jahren von Filippo Brunelleschi, war gerade der Papst in der Stadt. Das war damals Clemens IV. Und er hat bei den Dominikanern in Santa Maria Novella gewohnt, hatte dort seine Gemächer. Und da am Kirchweihtag sehr viel Volk zu erwarten war, hat der Architekt der Kuppel, der Brunelleschi, die Idee gehabt, dem Papst eine 400 Meter lange, 2 Meter hohe Holzbrücke von Santa Maria Novella bis zum Dom zu bauen, um den Papst sicher zur Domweihe zu bringen. Also ist es gar nicht so weit, dass man sogar eine Holzbrücke dorthin bauen kann.
Man gönnt sich ja sonst nichts. Was würdest du denn sagen, lohnt es sich da mal reinzuschauen in den Dom? Ich weiß, du bist ja dann nicht so sehr begeistert, ohne den jetzt malig zu machen.
Naja, es gibt schon ganz interessante Dinge im Dom, aber viele Gäste finden ihn leer, wenn sie reinkommen und er wirkt von außen so schon so prächtig, dass er dann innen gar nicht mehr so viel zu bieten hat fürs Auge, wie man das von außen erwartet.
Okay, gut, das hast du sehr diplomatisch gesagt. Tobi, Florenz, die Stadt der Mode, hatten wir beide gerade drüber gesprochen. Da muss man auch mal so ein bisschen über das Äußere reden, interessiert mich persönlich auch. Ist denn schicke Kleidung in einer Stadt der Mode auch angebracht? Sollte man sich da ein bisschen feiner anziehen oder spielt das keine Rolle?
Ja, man sollte auf jeden Fall ein wenig auf seine Kleidung achten, weil die Florentiner selber natürlich sich schon schick kleiden, wenn sie in der Stadt unterwegs sind, wenn sie arbeiten, wenn sie ins Büro gehen. Und man sieht dann schon auch, dass sie Wert auf Eleganz legen.
Gut, ich hoffe, wir zwei sind schick genug für Florenz. Rausgeputzt für die Uffizien, also da will ich unbedingt mal hin. Ich hoffe, diese Schatzkammer ist auch in der Nähe des Doms oder müssen wir hier mit dem Bus weiter?
Mit dem Bus nicht. Man kann natürlich zu Fuß dahin gehen, aber es ist ein Stückchen. Wir werden nämlich zu den Uffizien noch über den Rathausplatz kommen vorher.
Ah ja.
Und der hat es natürlich auch in sich. Direkt dahinter liegt dann das Uffiziengebäude. Das ist ein ganzer Komplex aus drei Flügeln, zwei Langflügeln und einer kurzen Verbindung am Flussufer. Und das ist der Sitz des berühmten Kunstmuseums.
Was erlebe ich da? So, wenn ich da reingehe, es sind ja die großen Werke der großen Künstler, Namen, die man mit Florenz verbindet. Vielleicht kannst du es mal beschreiben, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann.
Man erlebt darin eine Abfolge von richtigen Highlights eigentlich. Das sind so die Meilensteine der Malereigeschichte in der Zeit von etwa 1300 bis 1520, 30, vielleicht in die Mitte des Jahrhunderts. Mhm. Und da sind dann Werke von Giotto, von Botticelli, von Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael und auch Tizian, den ganzen Venezianern dabei. Also eine wirklich ganz, ganz hervorragende, alte, lange gewachsene Fürstensammlung, die es in der Form wenige in Deutschland gibt.
Eine Zeitreise durch 300 Jahre Kunstgeschichte, also die sollte man sich dann schon mal gönnen. Ich habe gelesen, dass Da Vinci den David übrigens nie gesehen hat, obwohl er zur gleichen Zeit wie Michelangelo in Florenz gelebt hat. Und umgekehrt hat Michelangelo Da Vinci für einen Schwätzer gehalten. Also da sind die Künstler-Egos mal so richtig aufeinander geprasselt. Tobi, ich finde, es ist Zeit für einen Kaffee. Den trinken hier auch alle, aber nicht irgendwie zu Hause am Siebträger, sondern
in der Kaffeebar, ja. Man geht in der Regel raus aus dem Haus, um einen Kaffee einzunehmen. Da ist er auch in der Regel besser, als wenn man ihn zu Hause macht. Die Kaffeebars machen die absolut besten Espressi, die man sich vorstellen kann. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von in Florenz. Und ja, so geht man auch gerne mal eben in einer Büropause oder wenn man eine Sitzung mit Kollegen hinter sich hat, mal kurz runter auf die Straße um die nächste Ecke und kann schon einen wunderbaren Kaffee schlürfen und dann am Tresen, nicht im Sitzen, denn da gibt es auch zwei Preiskategorien dann dafür. Wenn man sich hinsetzt und sich Zeit lässt und sich dann auch bedienen lässt von einem Kellner, dann kostet der Kaffee etwas mehr. Deswegen nimmt man den in der Regel am Tresen ein und zahlt dann auch in der Innenstadt von Florenz für einen Espresso nur 1,10 oder 1,20. Das ist natürlich ein unschlagbarer Preis.
Absolut. So, jetzt wieder zurück auf altehrwürdiges Pflaster. Die Kaffeekultur, die haben die Medici in Florenz vermutlich nicht revolutioniert, aber die waren sowas wie die heimlichen Herrscher und sie haben Florenz zu dem kulturellen Zentrum gemacht, das wir heute kennen. Wo in Florenz, Tobi, finden sich denn die Spuren der Medici?
Die finden sich in der ganzen Stadt, kann man sagen. Ja, in der ganzen Altstadt und sogar drüber hinaus mit den Villen, die sie im ganzen Umland haben bauen lassen. Und in der Stadt selbst ist es der alte Medici-Palast in der Via Cavour zum Beispiel, den die Bankerfamilie gebaut hat. Cosimo, einer der größten Banker des 15. Jahrhunderts, hat sich den als Familienbankenpalast bauen lassen. Aber auch dann die Grablegen der Medici. An der Kirche San Lorenzo haben wir Anbauten, die extra bestimmt wurden für die Grablegen, zum Beispiel von Lorenzo dem Prächtigen, seinem Bruder und seinen Nachfolgern. Und diese Kapelle, diese sogenannte Medici-Kapelle, das ist ein absolutes Highlight in Florenz. Die wurde nämlich komplett von Michelangelo gestaltet, sowohl in der Architektur als auch in den Grablegen, die man dann darin finden kann. Das ist wie aus einem Guss.
Wow.
Eines der schönsten Dinge, die man von Michelangelo dort erleben kann. Und gleichzeitig trifft man auf die Medici.
Ich glaube, du bist auch ein großer Fan davon. Da werden die Augen groß und das Lächeln breit, wenn du davon erzählst. Schön zu sehen. Ich bin jetzt so ein bisschen vorneweg geprescht mit dem Medici. Piazza della Repubblica, habe ich das richtig gesprochen? Da wolltest du auch nochmal hin, oder?
Ja, della Repubblica.
So ist es richtig.
Ja, die Piazza della Repubblica ist das moderne Zentrum im Herzen von Florenz, wo in der Antike der Forumsplatz war. Das hat man im 19. Jahrhundert großzügig erweitert und dort Kaffeehäuser und Kaufhäuser angesiedelt. Und die gibt es heute noch. Und gerade das Kaffeehaus Gilli ist eines der besonders beliebten, also ein Jugendstil-Café. Und wenn man da reingeht, dann sollte man ja tatsächlich an dem Tresen vorbeigehen, in den hinteren Raum, wo die Säle dann holzgetäfelt sind, und dann an den Marmortischchen sich einen Kaffee dann gönnen, der dann natürlich nicht mehr 1,20 kostet. Aber das sollte man sich dann schon mal leisten.
Ja, aber trotzdem auch nochmal ein Geheimtipp, großartig. Nach so viel Geschichte, da muss mal wieder so ein bisschen Farbe in diesen Studiosus-Podcast. Tobi, Florenz ist ja auch berühmt für seine Gärten, hast du mir erzählt. Beschreib doch mal deine Lieblingsfleckchen. Was sollte man in Florenz gesehen haben?
Ja, es gibt einige großartige Gärten, die natürlich nicht im Zentrum liegen, meistens auf der Südseite des Arno, denn da ist es landschaftlich auch schöner. Da haben wir Hügel, die direkt vom Arno aus teilweise losgehen. Und da liegen zum Beispiel hinter dem großen Palazzo Pitti, dem Großherzogspalast der Medici, die herzöglichen Gärten, die sogenannten Boboli-Gärten. Mhm. Der Name ist ja bekannt, man weiß oft nicht, was sich dahinter verbirgt. Das sind wirklich riesige Gartenanlagen, die sich die Medici Großherzöge dort haben bauen lassen, anlegen lassen. Da gibt es dann einen älteren Teil aus dem 16. Jahrhundert und einen noch größeren Teil aus dem 17. Jahrhundert aus der Barockzeit. Also einer der herrlichsten Barockgärten, die die Toskana insgesamt zu bieten hat.
Wie bewegt man sich da in diesen Gärten? Darf ich da auch mal barfuß drüber laufen oder bietet sich das nicht so an? Gibt es da nicht so große Wiesen?
Um Gottes Willen, nein.
Oh, nein.
Barfuß niemals. Nein, nein. Ja, ja. Es gibt sogar richtige Vorschriften, die auch von den Offizien rausgegeben werden. Man darf nicht im Unterhemd oder barfuß durch das Museum laufen. Das gilt genauso für die Gärten, die ja auch praktisch ein Museum sind, weil er ist ein historischer Garten ist, der Boboli-Garten auf jeden Fall. Und da sollte man also die Schuhe immer schön anlassen.
Na gut, dass du mich vorgewarnt hast, sonst hätte ich gleich mal abgelegt. Gehen die Florentiner eigentlich selber gerne in ihre Gärten oder ist da der Chianti vom Haus wichtiger?
Die gehen schon gerne in die Gärten, ja.
Ja.
Also da ist es nur so, dass die halt einen Eintritt bezahlen müssen, denn viele Gärten sind eintrittspflichtig. Mhm. Die Florentiner können dann eine Jahreskarte sich auch besorgen, das gibt es. Und dann kann man eben die Boboli-Gärten auch als Einwohner herrlich nutzen.
Ja.
Es gibt einen zweiten Garten, der übrigens mit dem Eintrittsticket von den Boboli-Gärten kombiniert ist. Da kommt man noch in den Giardino Bardini rein. Der Bardini-Garten ist ein unterschätzter Garten, würde ich sagen. Auch ein historischer Garten, der auf der Südseite des Arno liegt. Und zwar an einer Stelle, wo der Hang sehr steil ansteigt und zwar fast direkt vom Fluss an. Und deswegen eine wunderbare Aussicht auch auf die Stadt bietet. Er ist in zwei Teilen angelegt. Es gibt einen älteren Teil, einen italienischen Garten aus der Barockzeit und einen englischen Landschaftsgarten. Und der Barockgarten ist durch Treppenanlagen sehr steil und Treppenabsätze geprägt. Und der Landschaftsgarten, da geht man dann in weit geschwungenen Serpentinen etwas gemütlicher den Hang hinauf durch stärkere Bepflanzung. Und wenn man oben ankommt, steht dann da auch noch eine alte Villa, in der Sonderausstellungen immer ausgetragen werden. Und daneben noch ein Gebäude, das eine Bar oder ein Kaffeehaus ist und davor eine sehr großzügige Terrasse, wo man herrlich sitzen kann und dann den Blick runter auf die Stadt genießen kann. Der Blick ist nicht ganz so weit, weil die Bäume des Gartens ein wenig den Blick verstellen, aber man ist ganz nah an der Altstadt auf dem Nordufer ran.
Dazu vielleicht ein Glas Chianti. Ja, Chianti muss man ja eigentlich auch drüber reden, wenn man über Florenz spricht. Zu welchen Anlässen wird er denn hier getrunken oder trinken den ganzen Tag?
Der Chianti wird traditionell eher zu dem Essen getrunken. Aber mittlerweile hat sich ja eine neue Tradition breit gemacht. Das sind zum Beispiel die Aperitivi. Ja, da trinkt man einen Chianti eben auch gerne mal nicht zum Essen, sondern vor dem Essen.
Ja. Ja.
Oder eben auch anderes. Auch mal gerne einen Weißwein oder einen Prosecco oder einen Cocktail, was auch immer, einen Spritz natürlich gerne. Das macht man dann am liebsten am Vorabend, gerne mit Bekannten und Freunden. Das ist eine neue Tradition geworden, so seit den 10er Jahren würde ich mal sagen, dieses Aperitivo trinken, weil dann gleichzeitig von dem Café, von dem Bistro, von der Bar ein kleines Buffet bereitgestellt wird, an dem man sich dann bedienen kann. Man zahlt also eine Pauschale, im Moment sind das so 8-9 Euro für ein Getränk plus Bedienung am Buffet. Und das ist natürlich sehr, sehr beliebt geworden, sodass man sich da ganz oft verabredet. Und es hat sich so ein neues Wort dafür eingebürgert, das ist das Wort Apericena. Also Aperitivo plus Cena, das italienische Wort für Abendessen. Das heißt, man kann sich da schon recht satt essen, dass man gar nicht mehr zum Abendessen danach gehen muss.
Aber für den Preis klingt das wirklich sehr fair. Was ich gelesen habe, siehst du, wollte ich dich auch mal fragen. Es gab ja im Mittelalter diese Weinklappen oder Weinfenster, aus denen Adlige früher an die Passanten den Wein verkauft haben. Und einige davon sollen heute wieder in Gang sein. Ist da was dran? Wenn ja, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, da ist absolut was dran. Diese Weintürchen waren kleine Öffnungen aus den Weinkellern der großen Landbesitzerfamilien, die dann ihren Stadtpalast in Florenz hatten. Und da wurde dann direkt ein Straßenverkauf organisiert durch diese Weintürchen hindurch.
Schön.
Die waren jetzt ja jahrzehntelang oder jahrhundertelang teilweise, waren die zu. Und interessanterweise während der Pandemie sind die wieder reaktiviert worden. Da hat es angefangen.
Ja, passt ja auch.
Weil es eine perfekte Art war, zu verkaufen, ohne jetzt wirklich direkt jemandem ins Gesicht schauen zu müssen.
Ja.
Und seit dieser Zeit sind einige auch aufgeblieben und jetzt auch touristisch vermarktet worden.
Ein Drive-In, nur eben zu Fuß und mit Wein statt Cola. Ist denn Florenz eigentlich auch, Tobi, eine Stadt zum Shoppen, wo man sich mal so richtig austoben kann, wenn man die Kreditkarte vom Partner in der Hand hält?
Natürlich. In Florenz gibt es eine Unzahl an originellen Geschäften. Natürlich die Modegeschäfte, die eine Kategorie für sich sind. Aber auch sonst haben wir ganz viele interessante Geschäftsstraßen, Boutiquen, wo Kunsthandwerk auch verkauft wird. Kunsthandwerk ist überhaupt ein wichtiger Faktor in Florenz. Gerade auf der Südseite des Arno haben wir noch viele alte Kunsthandwerksstätten, die dann auch gleichzeitig Werkstattläden sind.
Ja.
Außerdem gibt es in jedem Laden eine interessante, originelle Dekoration. Man versucht, diesen Laden hübsch zu machen. Man versucht, ihn ein wenig unverwechselbar zu machen mit der Ausstattung des Ladens.
Du hattest auch von einer Markthalle erzählt. Ist das auch eher was, wo man Waren des täglichen Bedarfs bekommt oder eher Souvenirs, möglicherweise auch Klamotten, wenn man was Nettes mitbringen möchte, aus Florenz, der Stadt der Mode?
Die größte Markthalle ist die aus dem 19. Jahrhundert, die sehr schön restauriert worden ist, in der Nähe von San Lorenzo und dem Viertel um die Kirche herum. Da findet man auf 2 Etagen einmal unten den traditionellen Marktbetrieb, das sind hauptsächlich Essenssachen. Ja. Also Klamotten gibt es dort nicht, die gibt es eher davor, auf dem Straßenmarkt, bei den Buden.
Ja.
Aber da wäre ich auch vorsichtig, denn das ist oft Made in China. Ja. Und dann kommt das Siegel Made in Italy drauf, wenn irgendwo nur eine Naht gesetzt wurde. Die Markthalle hat auch ein Obergeschoss, das Erlebnisgastronomie bietet und wo man alles Mögliche finden kann, neueste Trends, wo auch alte Traditionen aber neu präsentiert werden, Showcooking zum Beispiel, wo das Florentiner Steak dann direkt da vor der Nase zubereitet wird oder viele spezielle Produkte aus der Region, Trüffel zum Beispiel spielt eine Rolle, das gute Olivenöl, ein Ort, an dem man sich sehr wohlfühlen kann, aber der auch oft sehr überfüllt ist, ne, weil er schon auch sehr bekannt geworden ist.
Du hast gerade die Küche so ein bisschen angesprochen, Dinge, die es dort in diesem Lokal zu essen gibt. Wie würdest du denn generell die florentinische Küche beschreiben? Was muss man denn darüber wissen?
Die Florentiner Küche ist eigentlich eine recht bodenständige, sehr aus der Bauerntradition der Toskana stammende Küche. Da gibt es dann ja alte Rezepte wie die Rivolita, das sind diese Suppe, die es in der Toskana ganz oft gibt. Auf Basis von altem, trocken gewordenem, eingeweichtem Brot hat man dann da noch ein paar Gemüsereste dazu geschnippelt und das dann aufgekocht, wiedergekocht. Da sind dann Bohnen drin, dann ist dieser Cavolo Nero drin, für den es auf Deutsch keine richtige Übersetzung gibt. Ich glaube, Krauskohl wird er genannt hier. Und das sind eigentlich Zutaten, die nicht unbedingt italienisch wirken, aber die auf jeden Fall zur gastronomischen Tradition der Toskana und zu Florenz zählen. Und dann gibt es eine Vorliebe für Innereien oder das, was man vielleicht sonst Schlachtabfälle nennen würde.
Ja.
Da isst man zum Beispiel gerne mal eine Trippa, das sind Kutteln, das ist der Netzmagen der Kuh, ja, im Brötchen oder auch auf florentinische Art die Tomatensauce. Sehr gewöhnungsbedürftig.
Wow.
Ich habe es mal probiert, aber...
Du bist nicht Fan davon, ich sehe das schon.
Ich bin kein Fan davon. Ich habe gesagt, einmal habe ich es probiert und dann habe ich gesagt, gut, dass ich es weiß, wie es schmeckt, aber einmal reicht.
Gut.
Dann gibt es aber noch das Lampredotto, das ist der Labmagen der Kuh. Der wird auch verwertet und auch im Brötchen meistens dann serviert und eingerichtet. Das ist wirklich absolut abgefahren. Das ist Il Cibreo. Da hat man dann Reste von Hühnerschlachtungen verwertet. Die Lebern von den Hühnern, aber auch Hahnenkämme und Hahnenhoden sogar. Und das zusammen eingekocht ist ein Gericht, das muss ich gestehen, habe ich noch nie probiert, aber Es wird tatsächlich heute noch serviert. Es gibt sogar ein Restaurant, das sich nach diesem Gericht benannt hat, Il Cibreo, und da kann man das natürlich essen.
Tobi, da muss ich dir jetzt eine Hausaufgabe geben. Wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, dann möchte ich wissen, wie das schmeckt. Jetzt haben wir über Kunst, Geschichte und Eintopf gesprochen. Ich habe jetzt Farfadas im Bauch. Ein Gefühl von Italien. Aber ich lasse dich noch nicht von der Leine. Wo in Florenz, Tobi, ist denn dein Lieblingsplatz? Und damit meine ich jetzt nicht den Piazzale Michelangelo mit der tollen Aussicht. Ich meine eher so dein ganz persönliches Lieblingsfleckchen, das keiner kennt, dein absoluter Geheimtipp, der jetzt natürlich nicht mehr geheim sein wird, mein Lieber.
Da gibt es ja einige, aber einer, der ja mir besonders ans Herz gewachsen ist, das ist eine öffentliche Bibliothek im Herzen von Florenz, ein paar Meter östlich vom Dom gelegen. Das ist die Biblioteca delle Oblate und da kann man einfach reinspazieren in ein altes Kloster im Übrigen mit einem doppelstöckigen Kreuzgang. Und da muss man nur an der Rezeption der Bibliothek vorbei und dann kommt man in die oberen Räumlichkeiten. Ganz oben ist sogar ein Café, von dem aus man einen herrlichen Blick auf die Domkuppel hat. Das wissen ganz wenige. Da kann man Kaffee und Kuchen zu sich nehmen. Nebenan ist dann ein Aufbau über dem Kreuzgang, ein überdachter Aufbau, wo da die Studenten oder Schüler auch mit ihren Laptops sitzen und arbeiten. Und da kann man so ein bisschen dem Trubel der Stadt sich entziehen und eine Oase der Ruhe finden. Ja. Und das ist außerdem wunderschön.
Das klingt fast schon romantisch. Aber es zeigt auch, dass man eine Menge entdecken kann in Florenz. Ganz viel Magie in dieser Stadt. Und das merkt man bestimmt auch beim Besuch am Mercato Nuovo. Wenn man die Schnauze von diesem Wildschwein reibt, habe ich gehört, und eine Münze ins Gitter fallen lässt, hat man gute Chancen wiederzukommen. Ist das so, Tobi?
Ja, die Geschichte gibt es, aber meiner Meinung nach muss man dann auch selber noch ein bisschen was dafür tun. Ne?
Ja. Okay.
Also die Münze kann man natürlich ja reinfallen lassen. Ja, es gibt dieses Wildschwein, das im Übrigen auch in anderen Orten noch vorkommt. Es gibt Kopien davon. Ne? In München gibt es auch eine.
Ah ja.
Hinter dem Stachus-Eingang zur Fußgängerzone steht das auch nochmal. Mhm. Entspringt einem Märchen von Hans Christian Andersen, dieses Schwein, das einen Jungen durch Florenz trägt. Ja, da kommt eigentlich dieses Schwein her. Und ja, wenn man ihm die Schnauze reibt, die ja ganz abpoliert ist, und dann eine Münze in das offene Maul legt, dann rutscht die so runter und sie muss dann unten drunter in das Gitter fallen, in den Abfluss fallen. Mhm. Und dann, wenn die Münze reinfällt, dann kommt man wieder, wenn sie nebendran fällt. Nicht, aber okay. Meiner Tochter ist es schon mal passiert, dass die Münze ausgerechnet bei ihr nebendran gefallen ist.
Oh nein!
Und sie ist trotzdem wieder in Florenz gewesen.
Schön. Das passt ja auch ganz gut ans Ende von unserer kleinen Reise heute. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus, heute mit Tobias Garst, live aus Pisa. Tobi, danke für die Einblicke in deine Stadt. Ich reibe gedanklich gerade dem Wildschwein die Schnauze. Ich komme vorbei. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank dir. Alles Gute.
Und wenn Sie noch mehr über die Reiseleiterinnen und Reiseleiter erfahren möchten, über die Regionen und Metropolen, die Sie besuchen wollen, dann schauen Sie auf studiosus.com. Da gibt's noch mehr Tipps und auch Empfehlungen. Da gibt's auch noch mehr Folgen von diesem Podcast. Alles, was Sie zu Ihrer Reise wissen müssen und auch natürlich zu den Menschen, die mit Ihnen unterwegs sein werden. Mein Name ist René Hausmann. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.